Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In diesem Herbst jährt sich zum 100. Mal das Ende des Osmanischen Reiches. Der Niedergang dieses einst so glanzvollen Imperiums hat sich über Jahrhunderte hingezogen. Er wurde im 19. Jahrhundert unübersehbar. Zum endgültigen Zerfall führte schließlich der griechisch-türkische Krieg von 1919 bis 1922. Er gipfelte im Brand der alten Vielvölkerstadt Smyrna, die heute nur noch unter dem Namen Izmir bekannt ist. Nach diesem Massaker begann der Aufbau der modernen Türkei. Was in Smyrna im September 1922 genau geschah, ist weithin unbekannt und auch noch nicht abschließend erforscht, wie Andreas Beckmann berichtet.
Was ich vom Deck der Iron Duke aus sehen konnte, war eine riesige Feuerwand, mindestens 2 Meilen lang. Daraus schlugen einzelne Flammen bis zu einer Höhe von 100 Fuß empor.
Die Szenerie, die ein englischer Zeitungsreporter im September 1922 vom östlichen Mittelmeer nach London kabelte, kündete vom Untergang einer Stadt, die das Tor zum Osmanischen Reich gewesen war, bis sie vor 100 Jahren von türkischen Truppen besetzt wurde. Smyrna.
Die See glühte kupferrot. Am Kai drängten sich Menschenmassen, die Feuerwand im Rücken und das tiefe Hafenbecken vor sich. Ihre Schreie waren meilenweit zu hören.
Dieses Feuer brach aus in den armenischen Stadtvierteln und griff dann auf die griechischen und europäischen Stadtviertel über, sodass dann die Stadt im Grunde zu 90% niedergebrannt ist.
Smyrna in Flammen heißt das Buch des Historikers Lutz C. Klevemann, in dem er die Zerstörung der Stadt rekonstruiert hat.
Einzig verschont blieben die türkischen und jüdischen Stadtviertel. Es gibt viele Zeugenaussagen, die ich in Archiven gefunden habe, wie eben türkische Truppen Fässer mit Benzin in die armenischen Stadtviertel gerollt haben und dann das Feuer ganz bewusst und gezielt gelegt haben.
Es war grauenhaft, aus der Ferne zuzusehen. Viele Menschen wurden im Gedrängel ins Wasser geschubst. Andere sprangen aus schierer Panik selbst hinein.
Verloren gegangen ist eine absolut einzigartige Stadt. Smyrna war der größte Hafen des Osmanischen Reichs, wo sich viele Kaufleute angesiedelt hatten aus der ganzen Welt, aus Europa. Viele Franzosen, viele Engländer, aber auch viele Deutsche, aber auch Amerikaner, ganz viele sephardische Juden. Man kann fast sagen, dass Smyrna die erste globale Stadt war.
Als Levantiner bezeichneten Zeitgenossen diese bunt zusammengewürfelte Gruppe von Einwanderern. In Smyrna lebten sie seit Generationen weitgehend friedlich zusammen mit den alteingesessenen türkischen und griechischen Bewohnern, die jeweils 40% der Stadtgemeinschaft bildeten, und mit einer kleinen armenischen Minderheit. Bei dem großen Brand aber kamen mindestens 25.000 Zivilisten ums Leben, vor allem Griechen und Armenier, und gut 250.000 von ihnen wurde anschließend vertrieben. Westeuropäer und Amerikaner verließen die weitgehend zerstörte Stadt, die heute Izmir heißt. Im 19. Jahrhundert war sie zur wirtschaftlich wichtigsten Hafenstadt des Osmanischen Reiches aufgestiegen. Und sie stand wie kein anderer Ort für den multiethnischen Charakter dieses Reiches.
Bis im 19. Jahrhundert hat sich das Osmanische Reich als ein muslimisches Reich definiert. Das war sozusagen der Common Sense.
Aber, betont Malte Fuhrmann, Professor für moderne Geschichte an der Uni Konstanz, das hieß nicht, dass Minderheiten sich nicht entfalten konnten, trotz aller Unterschiede.
Es gab sozusagen ein Zweiklassen-Untertanenrecht. Es gab gewisse Privilegien, die Christen und Juden nicht hatten.
Kein Wunder, die weitverzweigte Herrscherfamilie war muslimischen Glaubens. In der Tradition eines frühislamischen Paternalismus fühlte sich der Sultan als Staatsoberhaupt aber verpflichtet, Angehörige der beiden anderen Buchreligionen zu tolerieren und zu schützen. Alle konnten ihre Religion frei ausüben, aber Muslime besaßen Sonderrechte. Das Wichtigste war, dass nur sie ins Militär eintreten und damit das Gewaltmonopol ausüben konnten. Zudem mussten Christen und Juden eine Sondersteuer zahlen. Und sie hatten nur selten eine Chance, in der Politik oder Verwaltung aufzusteigen, auch wenn im Laufe der Jahrhunderte einzelne von ihnen sogar Minister wurden.
In der Hochzeit des Osmanischen Reiches war es das Übliche, dass die Bürokratie überwiegend muslimisch war, das Militär ganz stark muslimisch und der Handel dann etwas war, wo die Nicht-Muslime stärker die Möglichkeit gefunden hatten, sich zu entfalten und wo die Muslime unterrepräsentiert waren.
Diese Trennungen wurden als selbstverständlich hingenommen. In den arabischen Provinzen im Osten und Süden, wo nur kleine Minderheiten lebten, waren sie ohnehin kaum wahrnehmbar. Eher schon auf dem Balkan, in Vorderasien oder Anatolien, wo es zahlenmäßig starke christliche Gemeinden gab. Aber am nächsten kamen sich die verschiedenen Gruppen in den Städten.
Als wir ankamen, fanden wir Smyrna in der Sonne gebadet. An den Kais drängelten sich Soldaten und Seemänner, Arbeiter und Kaufleute, die alle durcheinander wuselten.
Solche zeitgenössischen Berichte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert hat auch Lutz C. Klevemann für sein Buch ausgewertet.
Das war tatsächlich so, dass es räumlich getrennte Stadtteile gab für die jüdische Bevölkerung, die türkische Bevölkerung und auch die Griechen und Armenier waren schon in ihren eigenen Stadtteilen. Wo sich alles mischte, war im levantinisch-europäischen Stadtteil, unten am Hafen.
Kaum setzte die Dämmerung ein, gaben sich alle dem Vergnügen hin. Ob in Straßencafés oder in Tanzlokalen, in denen Sänger oder ganze Orchester auftraten.
Das war eben die Stadtgesellschaft, die vieles selbst in die Hand genommen hat und wo Konstantinopel sehr weit weg war. Und wo man wirklich die Geschicke Smyrnas im Grunde selbst bestimmt hat und wo auch die Religion nicht so eine große Rolle spielte. Das war natürlich auch etwas, was diese Stadt in den Augen der muslimischen Mehrheitsbevölkerung im Osmanischen Reich als verdächtig erscheinen ließ. Das war die gottlose Stadt, so hat man Smyrna genannt.
Solchen Argwohn konnte Smyrna lange ignorieren. Viel zu wichtig war die Hafenmetropole für das gesamte Reich.
Der Großhandel wurde betrieben von den Europäern und den Levantinern. Das waren die Familien, die auch Netzwerke hatten im gesamten Mittelmeerraum. Die Armenier kontrollierten die Handelswege aus dem Orient hin zum Hafen von Smyrna. Also die Teppiche, die Baumwolle, all das, was aus Persien kam. Das machten auch ein Stück weit die jüdischen Bewohner von Smyrna, die auch sehr gut vernetzt waren in anderen sephardischen Gemeinden rund ums Mittelmeer oder auch nach Antwerpen, nach London, nach Hamburg sehr gut vernetzt waren. Die eine Volksgruppe, die im Grunde so ein bisschen außen vor gelassen wurde bei den großen Geschäften, das waren die Türken selbst.
Dennoch gab es eine türkische Oberschicht, die auf einträglichen Posten im Staatsapparat ihren Wohlstand mehrte. Und solange das Reich vom 14. bis 17. Jahrhundert trotz mancher Rückschläge noch expandierte und prosperierte, ließen sich auch ausreichend lukrative Stellen in der Verwaltung schaffen, um alle zu versorgen. Doch spätestens im 19. Jahrhundert begann ein schleichender Niedergang. Nach Unruhen in Serbien und Griechenland schüttelten diese beiden Länder die Herrschaft des Sultans ab und wurden unabhängig. Auch in anderen Landesteilen begannen Minderheiten zu revoltieren. Gleichzeitig stagnierte die osmanische Wirtschaft, die den Übergang zur Industrialisierung weitgehend verpasste. Die Führungsschicht konnte die Gefahr nicht mehr ignorieren, dass der Zusammenhalt ihres Großreiches durch soziale und ethnische Konflikte gefährdet war, bemerkt Malte Fuhrmann.
Man versucht im Osmanischen Reich eine neue Staatsräson zu entwickeln, die stärker alle Teile der Bevölkerung integriert. Wenn man so will, könnte man sagen, das ist so etwas wie ein Verfassungspatriotismus, der alle Untertanen einschwören soll auf die imperiale Familie. Meiner Einschätzung nach hat das nie sehr gut funktioniert.
1876 setzte der Sultan eine Verfassung in Kraft, die allen Untertanen, egal welcher Herkunft und welchen Glaubens, mehr Rechte zubilligte. Doch gleichzeitig bremste er deren Umsetzung, indem er jedwede Veränderung unter den Vorbehalt stellte, sie müsse mit islamischem Recht vereinbar sein.
Dann gab es Vorstellungen, dass der neue Staat sich vor allem auf den Islam konzentrieren und ein pan-muslimischer Staat werden sollte, also dass auch die arabische Bevölkerung auf eine neue Art und Weise in den Staat integriert werden sollte, die einem arabischen Nationalismus einen Riegel vorschieben würde. Und dann gab es diese Ausrichtung, eine türkische und auch eine panturanische Identität, sprich, dass das Osmanische Reich sich emanzipieren sollte zu einem Imperium der Türkvölker und dass man auch die verschiedenen Türkvölker des damaligen Russischen Reichs integrieren sollte durch einen Expansionskrieg Richtung Osten.
Doch der Krieg mit Russland gerät 1878 zum Fiasko. Nur mit Hilfe der anderen europäischen Mächte, die eine russische Expansion verhindern wollen, kann der Sultan sein Reich noch einmal retten. Das ändert aber nichts daran, dass er in den folgenden Jahren Stück für Stück weitere Provinzen abgeben muss. Nach den Balkankriegen 1912 und 13 hat das Osmanische Reich fast sämtliche seiner europäischen Provinzen verloren.
Deswegen gibt es diese Vorstellung dann unter vielen türkisch-nationalistisch gesinnten Intellektuellen. Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir zumindest die asiatische Reichshälfte in irgendeiner Form sichern, dass wir einerseits einen Ausgleich mit den arabischen Muslimen finden und dass wir etwas unternehmen gegen Griechen und Armenier in Anatolien, Kleinasien.
Ein letzter Versuch, das Reich zu festigen, scheitert im Ersten Weltkrieg. Die osmanischen Truppen kämpfen an der Seite der Mittelmächte, Deutschland und Österreich-Ungarn. Sie scheuen auch vor Grausamkeiten nicht zurück und begehen 1916 an den Armeniern in Anatolien einen Völkermord. Aber sie können nicht verhindern, dass die Siegermächte im November 1918 im Osmanischen Reich einmarschieren. Zu dem Zeitpunkt haben Großbritannien und Frankreich längst beschlossen, wie sie dessen Besitzungen im Nahen und Mittleren Osten unter sich aufteilen. Die Vision eines panmuslimischen Reichs, das türkische und arabische Gebiete vereint hätte, hat sich damit erledigt. Es droht sogar der vollständige Zusammenbruch, weil der Sultan machtlos zusieht, wie griechische Truppen seit 1919 in Kleinasien und Anatolien vorrücken, um es einem Großgriechenland einzuverleiben.
Dort ist Istanbul dann erstmal besetzt. Dort schaut wiederum die internationale Ordnung zu, wie Griechenland sich Izmir erobert und dann auch beginnt, weitere Teile des westanatolischen Hinterlandes zu erobern. In dieser Situation gibt es das Gefühl, dagegen muss man sich wehren und dagegen muss man sich auch mit Härte wehren.
Dazu ruft vor allem Mustafa Kemal auf, der sich später Atatürk nennen sollte. Fernab von der besetzten Hauptstadt ruft er in Ankara eine Gegenregierung aus und stellt ein Partisanenheer auf. Im Sommer 1922 ist er stark genug, um die griechischen Eroberer zurückzudrängen. Am 9. September erreicht er Smyrna. Die letzten griechischen Truppen fliehen weitgehend kampflos. Vier Tage später zünden Mustafa Kemals Männer die Stadt an. Ob auf seinen Befehl hin oder in einem mehr oder weniger spontanen Exzess, haben Historiker bis heute nicht klären können, auch weil türkische Behörden 100 Jahre lang jegliche Untersuchung verhinderten. Für sie gilt bis heute jene Sprachregelung, die Mustafa Kemal schon damals festlegte.
Unsere Armee unternahm schon vor dem Einmarsch in die Stadt alle nötigen Maßnahmen, um Izmir vor Unfällen zu schützen. Unsere Soldaten haben mit allen verfügbaren Mitteln versucht, die Flammen zu löschen. Die christliche Bevölkerung wird gut behandelt und die Flüchtlinge werden zu ihren Orten zurückgebracht.
Das stimmte nicht einmal zur Hälfte. Es waren britische Schiffe, die 10 Tage später kamen und Flüchtlinge aufnahmen. Ein Mitglied der Besatzung beschrieb ein trostloses Bild.
Alle, die auf die überfüllten Schiffe gelangten, waren ausgehungert und ausgedörrt, manche nahezu sterbend vor Durst. Das Elend und Leiden spottete jeder Beschreibung.
Trotzdem durften nur alte Kinder und Frauen an Bord. Arbeitsfähige christliche Männer wurden festgehalten und später ins Hinterland abtransportiert, wo sie zum Wiederaufbau eingesetzt werden sollten. Die Briten nahmen diese Maßnahmen der türkischen Soldaten, die den Hafen kontrollierten, hin.
Sie hatten ein Land durchquert, das zuvor die Griechen in eine Wüste verwandelt hatten. Alle türkischen Dörfer waren niedergebrannt, türkische Frauen und Kinder niedergemetzelt.
Am 11. Oktober 1922 schlossen die Alliierten ein Waffenstillstandsabkommen, nicht etwa mit dem Sultan, sondern mit Mustafa Kemal. Die geschlagenen Griechen mussten 3 Tage später ihre Niederlage akzeptieren. Im Hochgefühl seines Sieges verkündete Mustafa Kemal am 1. November 1922 die Abschaffung des Sultanats. In den folgenden Tagen trat die Regierung in Konstantinopel zurück und Mehmed VI., der letzte osmanische Sultan, ging ins Exil. Mustafa Kemal hatte nun freie Bahn, die Region im östlichen Mittelmeer nach seinen Vorstellungen neu zu ordnen, berichtet Lutz C. Klevemann.
Dem Brand folgte ein Bevölkerungsaustausch zwischen Muslimen und Christen, beschlossen im Vertrag von Lausanne 1923, wo also Frieden geschlossen wurde unter der Ägide des Völkerbundes damals zwischen der neuen Türkei und Griechenland, wo dann beschlossen wurde, dass 1,5 Millionen Christen den türkischen Boden verlassen müssen und auch 500.000 Muslime aus dem Staatsgebiet Griechenlands vertrieben wurden. Das war eine ethnische Säuberung, nichts anderes.
Im Vertrag von Lausanne wurden auch die Grenzen der heutigen Türkei völkerrechtlich festgelegt, deren Gründung Mustafa Kemal am 23. Oktober 1923 ausrief. Den entscheidenden Durchbruch auf dem Weg dahin hatte er in jenen Tagen geschafft, als Smyrna brannte.